ARD.
Also ich bin, das geht fast schon ins Voyeuristische, ich bin ein unheimlich interessierter und begeisterter Beobachter. Ich sitze manchmal in der Oberpfalz und in Niederbayern, leider selten unerkannt, aber ich sitze manchmal in einem Eckerl und beobachte einfach Leute im Biergarten, im Wirtshaus, weil die größte und beste Satire aller Zeiten ist das Leben.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Servus Thorsten, was glaubst du, ich mich freue, dass ich da bin?
Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, gell? Das ist, wir waren uns nicht sicher.
Wir waren in Kelheim einmal beieinander auf der Bühne. Ich würde mal sagen, ab jetzt ja, kein Tick mehr.
Ja, du schaust immer noch fantastisch aus.
Dankeschön. Dito, und, ich war damals schon plattert, das weiß ich, und drum habe ich mich gehalten.
Bei mir wird es auch nicht mehr. Zwei Oberpfälzer, geht so. Ja. Passiert immer häufiger in letzter Zeit. Ich habe beschlossen, dass ich mir bald nur noch Oberpfälzer Gäste einlade. Da kann man nichts falsch machen.
Nein, beim Oberpfälzer kannst du nichts falsch machen, weil du am Oberpfälzer sagen kannst, was du magst. Ein Oberpfälzer bringst du nicht raus.
Das ist ihm wurscht.
Also genau, das ist uns eigentlich alles wurscht.
Zwei Babyboomer auch noch.
Auch noch.
Wobei du ja ein paar Jahre älter bist als ich.
Ja, ich bin aus dem Jahrgang, wo angeblich ein Jahrtausendwein war, und zwar ein 59er. Das heißt, es war der beste Wein.
Speziell in der Oberpfalz war der Wein so gut wie noch nie.
Ja, der Rengsburg Süd hangt am Mai, der war noch.
Älter werden ja nur die anderen, oder?
Richtig. Scheinbar hast du dich über mich informiert. Weil
das absolut.
Das ist der Titel von meinem momentanen Live-Programm, wo ich Bayern unsicher mache und auch Österreich ein bisschen. Und ich mache mich da lustig über mein Alter, weil ich bin 64 und ich kann es eigentlich gar nicht glauben und ich fühle mich innerlich nach wie vor wie 40er, 50er so ungefähr. Also Lausbau, wenn der Oberpfälzer sagt, lausbauhaft. Und jetzt mache ich mich lustig über unverschämte junge Leute, die mir einen Sitzplatz anbieten. Ja, wo sind wir denn? Dann mache ich mich lustig über Männergespräche im Urologenwartezimmer. Also nach dem Motto, früher hat meine Frau in der Nacht gesagt, willst schon wieder, und jetzt sagt es, musst schon wieder. Aber so ein bisschen noch nicht. Über so Themen rede ich dann und da
lachen
sie.
Und da lachen die Frauen am lautesten.
Richtig, komischerweise.
Ja, also, weil ich es von ihren Männern kenne.
Genau, wenn er mich über uns Männer lustig macht, das gefällt den Frauen.
Das Problem am Älterwerden ist ja nicht die eigene Sicht auf sich selbst und in den Spiegel, sondern oft die Rezeption der anderen. Weil wie du gesagt hast, ich fühle mich innerlich und manchmal auch äußerlich immer noch wie 30 oder 40. So.
Ja.
Aber in der Wahrnehmung der anderen ist es nicht immer so. Ärgert es dich, dass andere denken, naja, jetzt ist er halt schon, ich meine, früher war 65 oder 64, das waren ja alte Leute.
Das stimmt, das waren doch Greise eigentlich, 65-Jährige früher. Und ich werde jetzt dann 65 und fühle mich weder greisenhaft, überhaupt nicht alt, also ich fühle mich eigentlich wie immer. Und das ist schon komisch. Aber weißt du, was wichtig ist, wenn man Umgang hat mit vielen jungen Leuten, Gott sei Dank sind meine Fans auch junge dabei, viele junge dabei, dann passiert das nicht so oft, dass man so alt, zumindest behandeln sie mich nicht alt. Ich weiß nicht, was sie denken über mich, aber behandeln sie mich nicht alt. Die sitzen mich nicht einmal, was mich gefreut.
Aber ist es dir wirklich schon passiert, dass dir jemand einen Sitzplatz angeboten hat?
Nein, da übertreibe ich jetzt in meinem Programm. Nein, Sitzplatz, so weit haben wir noch nicht.
Ich meine, du bist topfit, Toni, oder?
Topfit.
Also, was habe ich gelesen? Jeden Tag mindestens 2 Stunden radeln?
Ich sage mal mindestens 50 Kilometer, da brauche ich nicht ganz 2 Stunden, aber das mache ich wirklich jeden Tag. Und letztes Wochenende habe ich die Freiluftsaison eröffnet auf meinem geliebten Drahtesel und bin in Richtung Bayerischer Wald, Osser, wenn der das was sagt, Osser, ja, Alberhintere, das ist meine Oststrecke, und dann Calm ist meine Weststrecke. Und
beide auf Calm bist du gefahren.
Genau, so sagen wir, auf Calm fahren wir. Und es war herrlich, tolles Wetter, ist zwar für die Jahreszeit ein bisschen krass, aber zum Radlfahren ist es natürlich spitze. Und im Winter bin ich vor dem Keller, Ergometer.
Vor dem Keller. Was machst du dabei?
Fernsehschauen. Ja. Und zwar gern Sport, also Tour de France ist live gekommen auf Eurosport, weil das heißt, da bist du wirklich animiert, was du denkst, diese armen Schweine müssen heute 200 Kilometer fahren, dann würde ich meine 50 in Gottes Namen doch auch schaffen. Wirklich, das haben wir denken wir dabei.
Weißt du, was großartig ist, wenn man mit dir zusammen ist, dass man merkt, wie humorvoll du aufs Leben guckst und auf dich selbst. Mit dieser Selbstironie, dass du dich selber nicht so ernst nimmst.
So
das durchzieht dein ganzes Leben, oder?
Habe ich nie gemacht. Ich habe mich nie ernst genommen. Auch in der Schule nicht. Mein Spitzname in der Schule, schau mir mal an, war Wampi. Könnte aber nicht von Vampir
sein. Das ist aber fies. Kinder sind so gemein.
Ja, also wirklich. Kommt nicht von Vampir, kommt von meiner Wampen. Ob du es glaubst oder nicht, mir hat das nie belastet. Wenn ich heute manchmal her, wie Kinder da drunter leiden, wenn was jetzt eine lange Nosen haben oder was falsche Quanten haben oder was. Ich habe das nie nachvollziehen können. Ich habe halt das kompensiert, vielleicht heutzutage, da der Psychologe sagen, kompensiert durch lustig sein, ein bisschen Klassenkasperl sein, hat mir aber für meine Zukunft als Kabarettist genutzt.
Ja. Dabei schlummert in dir so eine sensible Oberpfälzer Seele.
Aber wirklich, eigentlich im Innersten bin ich unheimlich sensibel. Also wirklich, aber es kennt keiner.
Ja. Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu.
Sehr gut. Ist das ein Spruch von dir oder hat in der
Kumpel? Nein, das, irgendein kluger Mensch hat sich das ausgedacht. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr, wer das war? Frage, Caro in die Regie? Nein, eigentlich bin ich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Weiß nicht. Aber es klingt gut.
Aber ne? Gut, ist richtig gut.
Nein, ist von mir. Ist von mir, Toni.
Ist auch Oberpfälzer.
Was für ein Privileg auch, wenn man als Kindskopf, wie du einer bist, sozusagen ein Leben draus machen kann.
Richtig.
Eine Berufung
damit
finden kann.
Das meine ich jetzt sehr ernst. Also manchmal, wirklich, ohne Schmarrn, Thorsten, manchmal denke ich mir, irgendwann würde ich jetzt erwachen und dann habe ich es geträumt. Weil das kann ja wohl gar nicht sein, dass ich so ein Dusel habe. Wirklich, ich habe nie irgendwie betteln müssen, dass mir irgendwer auftreten lässt oder dass irgendwer mit mir ein Buch macht. Ich bin immer gefragt worden, Herr Lauer oder Toni, möchtest du das machen, möchtest du das machen? Also manchmal frage ich mich, womit habe ich das verdient? Wirklich, ich bin ein Glückskind, Duselbauer.
Duselbauer, wie man bei uns sagt in Oberpfalz. Ja. Dieter Hildebrand, auch ein ganz großer seines Fachs, der leider nicht mehr unter uns weilt, der hat mal gesagt, älter werden ist nichts für Feiglinge. Hast du überhaupt keine Angst vor Krankheiten, vor Gebrechlichkeit, vor, dass du irgendwann mal in 30 Jahren pflegebedürftig bist oder so?
Nein, das Gen fehlt mir. Ich weiß nicht, ich habe da keine Angst davor. Natürlich bin ich Realist, ich bin jetzt auch kein Kopf, der durchs Leben rennt und sagt, alles ist bloß ein Gaudi, bis ich 120 bin. Ich habe ja vor ungefähr 17, 18 Jahren einen gewaltigen Schuss vor den Buck gekriegt mit einer Magenblutung, was 50-50 gestanden ist.
Aus heiterem Himmel, ne?
Aus heiterem Himmel, so. Ohne Vorwarnung. Über Nacht ist mir schlecht geworden und dann bin ich schon da gelegen. Unglaublich, Hubschrauber, Koma, also das ganze Programm. Und dann hat mir ein Arzt in Straubing, mit dem ich inzwischen befreundet bin, der Norbert, damals der Herr Professor Weigert, eigentlich das Leben gerettet, der hat gleich geschnallt, was da los ist. Und dann hat es Gott sei Dank hingehauen. Mir war zuerst schon alles relativ wurscht, aber seitdem ist mir fast alles wurscht.
Ja?
Ja, wirklich, du wirst noch gelassener. Wenn du siehst, es macht Schnipp und weg bist und man nimmt sich so wichtig. Da haben wir doch alle irgendwie, glauben wir ja, alle ohne uns geht's nicht.
Das sind wir sowieso nicht. Aber beim einen führt's dazu, wie bei dir, dass er gelassener wird. Beim anderen führt's dazu, wenn er so einen Schuss von Bug kriegt, dass er irgendwie noch mehr Schiss hat vom Leben.
Das stimmt.
Ich glaube, dass das tatsächlich eine Begabung ist, die du hast oder nicht. Das Leben leichter nehmen oder eben nicht.
Ja, also das hat auch jeder Schlauer gesagt, nicht ich, aber das hab ich mal gelesen. Das ist ein sehr bekannter Spruch. Geschafft hast du es im Leben, wenn du einsiehst, das hinzunehmen, was du nicht ändern kannst.
Mhm.
Und das ist unheimlich, war der Spruch. Also Leute, die sich immer Gedanken machen über Sachen, die nicht passen, das hat ja keinen Sinn, wenn es ich nicht ändern kann. Da brauchen wir nicht Gedanken machen. Was soll das? Da bin ich ja dauernd unzufrieden, weil ich mir denke, ja, Grutze, nein, das müsste halt anders sein, aber wenn es ich nicht ändern kann. Und das habe ich von meinem Opa gelernt. Ich bin sehr oft bei meinem Opa umgesessen. Das war ein Bauer, ein Landwirt, der hat mir viele Lebensweisheiten mitgegeben. Zum Beispiel eine, ich weiß gar nicht, ob man die am Radio so sagen darf, aber ich zitiere, Toni, Donadl, hat er zu mir gesagt, da war ich noch klein und zierlich, Donadl, lauter nix Schulen kommen, dann können sie alle am Arsch lecken. Das hat mir mein Opa gesagt und im Nachhinein ist das unheimlich wichtig.
Das ist so ein schlauer Spruch, letztendlich übersetzt, du musst nur selber in den Spiegel schauen können. Was die anderen davon halten oder von dir denken, ist letztendlich zweitrangig. Oder
genau, wurscht. Oder ein gutes Gewissen, sei sanft, das ruhig ist. Und das ist alles der Komplex, aber mein Großvater hat es halt drastisch rausgedrückt.
Du bist ja so umtriebig, du bist ja nicht nur auf der Bühne gerade wieder unterwegs, sondern es gibt auch ein Buch von dir, ein neues Buch sozusagen, passend auch zum Thema Alter. Älter werden ist, und dann ist das K und das O durchgestrichen und dann steht das A. Ist er Gaudi? Älter werden ist Chor oder ist er Gaudi? Du sagst, ist er Gaudi?
Ist er Gaudi, wenn ich meine Lebenssicht, und du kennst das, wir kennen uns ja, meine Lebenssicht so anwende, dann ist er Gaudi. Natürlich muss es keine Gaudi sein. Leider gibt es Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die haben wirklich Pech. Es geht los mit Schlaganfall und geht weiter mit Krebs und manche sind schon gestorben, die ich gut kennt habe. Natürlich bin ich realistisch und sage, nicht jeder wird glücklich und ständig zufrieden und ständig gesund, 100 Jahre alt. Das ist mir schon klar. Aber die Kultur des Jammerns, weil ich älter werde, die werde ich niemals teilen. Das mache ich nicht. Was haben wir denn?
Es sind Geschichten vom ewigen Kindskopf, oder?
Genau, das sind Geschichten vom ewigen Kindskopf. Und da ist auch sehr viel Wahres von meiner Lebenssicht drinnen im Buch, wie ich die Sachen sehe.
Und du siehst sie, finde ich, wirklich, ich meine es ganz ernst, auf eine beneidenswerte Weise. Das haben wir ja schon gehabt. Du nimmst das nicht so ernst. Du schaust humorvoll drauf und du sagst, was soll schon sein?
Richtig. Und wir haben auch Leute aus meinem engen und weiteren Umfeld schon öfter gesagt, Toni, sei froh, dass du so gewickelt bist, wie du gewickelt bist. Weil dann kannst das Leben dir nicht so viel anhaben.
Die letzte Geschichte oder die letzten Sätze, da beschreibst du unter anderem, dass du zwar nicht älter, aber ein bisschen vergesslicher wirst. Weil du wieder mal das Klopapier vergessen hast, was dir deine Frau aufgetragen hat zu kaufen.
Ja,
eine wahre Geschichte?
Also nicht speziell das Klopapier, aber ich habe zum Beispiel auf der Fahrt hierher, vom Hotel hierher, meine Frau ist ja dabei, das Handy vergessen. Und wir haben ausgemacht, ich rufe ja an, wenn die Sendung um ist und dann kann es mich holen. Und dann hat sie gesagt, jetzt hast du das Handy vergessen. Jetzt hab's aber wieder geholt aus dem Hotel. Sowas war mir früher nicht passiert.
Ja, also das wird tatsächlich mehr.
Genau.
Oder liegt es einfach daran, dass du besser wirst da drin, Dinge auszublenden, die für dich aus deiner Sichtweise vielleicht nicht ganz so entscheidend oder wichtig sind?
Das ist ein guter Tipp, was du jetzt gesagt hast. Genau, so wird es in Zukunft begründen. Genau, ich habe jetzt die Gabe des Alters, wo ich sondieren kann, das ist gar nicht so wichtig, das kann ich ruhig vergessen. Das ist ein guter Grund. Ja. Dass man was vergisst.
Ja, so habe ich mir das zurechtgelegt.
Ja. Ich habe da in meinem Programm einen guten Gag, da sagt einer zu seinen Kumpeln am Stammtisch, ach, ich vergesse immer alles. Voriges Mal bin ich im Keller, weil ich ein Bier holen wollte, weil ich mit dir stand. Dann war ich im Keller, dann haben wir gedacht, wieso bin ich im Keller? Was mache ich eigentlich im Keller? Ich habe es nicht mehr gewusst. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich da wieder aufgehe. Dann habe ich ein Glasl eingemacht, die Zwetschgen mit aufgenommen. Und dann hat der Kumpel vom Stammtisch gesagt, das Problem habe ich auch. Aber ich habe es gelöst. Ich schicke meine Frau ums Bier, die kann sich's merken. Also so handle ich das Thema.
Älter werden die anderen, heißt das Programm.
So schaut's aus.
Und du bist auf den Bühnen dieser Republik, dieses Freistaats unterwegs.
Richtig.
Also wann? Demnächst, ich habe mir das, glaube ich, aufgeschrieben. Am Freitag bist du in Mamming.
Bin in Mamming, genau.
Am Samstag in dann in
Erising, das ist Richtung Ammersee, Landsberg. Diese Richtung war ich schon mal, ganz ein netter Saal. Und was ich auch festgestellt habe, also scheinbar ist, zumindest was jetzt uns Kabarettisten betrifft, die Corona-Delle durch.
Aber gibt es überhaupt noch Karten? Weil sonst brauchen wir das ja gar nicht erwähnen.
Also ich habe jetzt nichts gehört, dass wir total ausverkauft waren. Ich glaube, es gibt noch Restkarten. Aber was mich sehr gefreut, die letzten Veranstaltungen waren alle ausverkauft. Ich bin jetzt in Oberpfalz in Winklarn aufgetreten. Da waren innerhalb von einer Stunde, glaube ich, die Karten weg. Und dann haben wir eine Wiederholungsveranstaltung gemacht. Da waren es dann innerhalb von einem Tag weg. Freut mich natürlich total.
Wow, super. Gratuliere. Älter werden ist ein Gaudi, heißt das Buch. Das gibt es aber noch zu kaufen. Das ist noch nicht vergriffen.
Das gibt es im Buchhandel in ganz Deutschland und angrenzende Provinzen.
Du hast ja Fans auf der ganzen Welt, gell?
Woher weißt du das?
Ja,
das ist ja Wahnsinn.
Tolle Redaktion.
Ja, ich habe Fans auf der ganzen Welt. Mein weitester Fan ist der George Leitner aus Melbourne.
Der heißt wirklich Leitner,
der George. Der ist aber nicht ursprünglich Australier.
Nein, ist also kein
George Leitner.
Nein, ist er nicht.
Der George ist ein Ringspucher und das ist jetzt schon eine Weile her, wie er 60 geworden ist, haben ihm Verwandte aus Ringspucher CD von mir geschickt. Und dann ruft mich der an, kommt ein Anruf aus Australien. Ja, ich bin so Leitner, schon Servus, wirst mich nicht kennen, sage ich. Nein, Melbourne kenne ich eigentlich wenig. Ja, ich bin vor 50 Jahren von Rengsburg, haben wir da her, mein Vater. Und dann sagt er, haben sie mir eine CD geschickt da von dir? Sagt er, ich sage das, wie es ist, ich habe gewarnt.
Aber der hat nicht mehr oberpfälzisch geredet, oder doch?
Nein, nicht so wie ich jetzt rede, der war schon ein bisschen Servus, ich bin's. Und dann hat er gesagt, ich habe gewarnt, wie ich den Dialekt gehört habe, weil genau so haben wir vor 50 Jahren geredet, wie wir weg sind von Bayern. Und du redest das so, hat er gesagt, das ist der Wahnsinn. So, ja, habe ich gesagt, ja, gefreut mich und habe ihm gleich nochmal eine CD geschickt. Bums, 3 Jahre später, Bayern 1 Sommerreise in Niederbayern, ich glaube, es war Vilshofen. In der Auftrittspause kommt der Ältere her und sagt, Servus, Toni, sage ich, jetzt mal die Umfrage, woher kennen wir uns mehr? Übrigens, der George von Melbourne ist der, hat eine Verwandte besucht in Bayern, das erste Mal seit 50 Jahren und hat gesagt, habe ich am Radio gehört, du kommst da her und hat er sich vorgestellt.
Ja, wenn er uns jetzt hört, der Leitner George in Melbourne, gell?
Ja, geht George, alles inzwischen? Genau, schöne Grüße vom Toni und vom Thorsten sicher auch.
Absolut.
Und bleib fit und da Bayern gut vertreten da unten.
Und du bist sogar ein Star in New York.
Ja. Ja, das stimmt. Ja.
New Yorker Zeitung für deutsche, größte deutschsprachige Zeitung in Amerika. Auflage 300.000.
300.000 Auflage und ein Fan von mir, der auch Auswanderer ist, deutschstämmig, der alle meine Bücher hat, hat er mir geschrieben. Der hat einmal an die Redaktion eine Geschichte von mir geschickt und die hat denen so gefallen. Dann haben die monatelang in der New Yorker Zeitung vom Laura Toni eine Geschichte abgedruckt. Das ist unglaublich.
Warst du mal in New York seitdem?
Nein, ich war in Alaska. Jugendtraum, Kindheitstraum von mir.
Da kennt man dich nicht auch, oder?
Nein, da haben sie mich nicht gekannt. Nein. Aber war ein ganz toller Kindheitstraum mit drei gute Freunden, ohne Frauen, weil unsere Frauen haben gesagt, nein, da ist uns kalt, haut's ab. Mit drei gute Freunden, 3 Wochen im Wohnmobil haben wir
Ernten. Durch Alaska.
War super schön.
Bist du deppert, echt?
Also wirklich, das war fürs Leben was.
Der Toni Laurer, der Superstar, der Weltstar aus der Oberpfalz, ist mein Gast heute auf der Blauen Couch.
So schaut's aus.
Toni, ich habe für dich, wie für jeden Gast natürlich auch, stets einen Lebenslauf parat, an dem ich mich versucht habe, muss man ja so sagen. Den gebe ich dir jetzt, du kennst ihn nicht. Lies den bitte vor und sag's mir dann, ob du den so unterschreiben kannst.
Das ist jetzt ein Zeichen des Alters, liebe Zuhörer, das sagt's jetzt nicht. Ich setze jetzt die Brille auf.
Ich glaube, ich habe das gleiche Modell wie du. Also das ist so,
ja, also ich glaube
Standardkasten.
So eine Nobelmarke, was heißt das wieder?
Vielmann.
Nein, ich glaube Kick. Also. Aber du siehst meine Farbe, meine Brillenfarbe blau.
Ja.
Auch da möchte ich mich jung erhalten.
Natürlich. Keine
graue oder schwarze
Brille. Nein, das ist so eine Brille, wo der Berater oder die Beraterin sagt, die macht sie noch jugendlicher.
Ja, richtig. So. Hat sie auch gesagt.
Ja, gesagt,
ja. Geil,
hab ich gleich gesagt. Bist drauf reingefallen.
Ich weiß nicht, was kostet. 198 habe ich gleich gesagt, 220 passt schon, weil da wirst du dann so, wenn du geguckt wirst. Nein, war der Witz.
Und jetzt der Lebenslauf vom Toni.
Den soll ich jetzt vorlesen?
Ja, bitte.
Ich heiße Toni Laurer und bin ein entspannter Menschenfreund, der sich am liebsten über sich selbst lustig macht. Meine Überzeugung, herzhaftes Lachen reinigt die Seele. Mit viel Seele und Herz gehe ich seit Jahrzehnten meinen unterschiedlichen Berufen nach. Als Standesbeamter habe ich inzwischen über 2000 Paare getraut. Als Humorist bin ich auf noch mehr Bühnen gestanden und nebenbei habe ich 10 Theaterstücke und unzählige Glossen geschrieben. So bin ich die meiste Zeit von glücklichen und fröhlichen Menschen umgeben. Und wenn ich mal Deppen begegne, ja, kommt auch vor, liefern die mir Inspiration für mein nächstes Programm. Geprägt haben mich meine Kindheit auf dem Oberpfälzer Land, meine Liebe zu Büchern und die coolen 70er Jahre, genau. Ich bin ein echter Duselbauer und der Rest ist nur Zugabe. Also recht viel besser könnte ich mich selber auch nicht beschreiben.
Ciao, kannst du aufs Klo hängen.
Ja, genau, sehr schön, ja, stimmt. Menschenfreund stimmt auch,
Du magst die Menschen,
ich bin alles andere.
Also nicht alle, aber die meisten.
In Oberpfalz denkt sich den Ausdruck, das ist ein Geschreckter. Ich bin das Gegenteil davon. Weil es gibt da manche, die haben geschreckt, ja, nicht, redet es mir nicht an. Also ich bin unheimlich gern mit anderen Menschen zusammen. Ich lerne gern Menschen kennen, ratsch gern mit Menschen. Also ich bin schon ein Menschenfreund. Aber auch mir ist klar, es gibt natürlich auch Oberdeppen.
Die gibt es ja auch. Können wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Also dann gehen wir doch mal biografisch vor, Toni. Du bist geboren am 7. September 59 in Furt im Wald.
Richtig, ich bin eine Jungfrau und werde es bleiben.
Legst du da Wert drauf?
Ich sag's dir, weil ich finde, das muss einmal gesagt werden.
Der Stelle. Prägend war wohl dein Opa, über den wir ja schon kurz gesprochen haben. Und der hat damals zu dir gesagt, dass du so 19 warst, der geht auf kaum.
Richtig.
Aufs Gymnasium.
Richtig.
Was ja was Besonderes war.
Das war was Besonderes. Wir waren wirklich keine reichen Leute, eine kleine Landwirtschaft. Da auf kaum wie im Zug, das kostet Geld. Das war dann schon eine Entscheidung. Und damals waren ja die Austragsbauern, die Seniorbauern schon eine Autorität auf dem Hof. Und mein Großvater, weil dann ist über das Thema diskutiert worden, da hat der Großvater gesagt, der Bau geht auf kaum und aus. Und dann ist der Bau aufgekommen gegangen.
Aber da war vorher ein Lehrer von dir, von der Grundschule wohl, bei euch zu Hause und hat gesagt, der Bau, der Mau aufgekommen.
Der Herr Deiminger, genau, das war mein Lehrer in der 4. Klasse, der hat gesagt, ja, der ist so gescheit, das ist doch nichts, wenn der Rest da bloß in der Volksschule bleibt, schickt es ihn halt aufgekommen und dann ist das Thema entstanden.
Aber deine Eltern waren erst dagegen, oder?
Sagen wir mal nicht begeistert. Dagegen nicht begeistert. Ich selber war nicht so recht gewusst. Ich wollte eigentlich bloß auf KAM gehen, weil meine 3 besten Schulfreunde aus der Klasse 4b, in die ich gegangen bin, auch auf KAM gegangen sind. Und die haben mir gedacht, ja, dann hocke ich da und die haben in KAM. Darum wollte ich eigentlich dann schon auf KAM gehen.
Fachfrage an dich. Ist man aus KAM oder ist man vor KAM?
Man ist vor KAM. Ich bin von Furt und nicht aus Furt.
Weil ich bin ja aus Weiden.
Ja, von der Weiden.
Von der Weiden, genau. Und nicht Aswein. Ja, doch, kann man beides sagen, glaube ich.
Ja, es klingt ein bisschen feiner, auch ein bisschen adliger. Ich bin von Furt. Wenn ich sage, ich bin aus Furt, das hat eigentlich mit Adel nichts zu tun. Wenn
du sagst, ich bin von Furt, dann sagt er, du war sicher.
Also mein Name auf Instagram ist Anton von Furt.
Woher kam schon in sehr jungen Jahren deine Begeisterung für Bücher, für Literatur? Wurde bei euch zu Hause gelesen? Oder hat der Opa gelesen?
Nein, also aus der Tageszeitung, ja, meine Mutter hat schon immer Romane, das kann ich mir als Kind erinnern, Romane hat schon immer gelesen, so Heimatromane, aber das ist bei mir schon, kaum habe ich lesen können, in der 3. Klasse habe ich schon daheim schon Zeitung gelesen, ja, das geheißen 5 Freunde,
Enid Blyton,
genau, das habe ich gefressen, also verschlungen, diese Bücher. Das war dann im Grundschulalter mit 9, 10. Und
Karl May wahrscheinlich.
Karl May. Und dann bin ich aber sehr schnell umgesprungen auf lustige Sachen und habe dann Kishon.
Also die Satiren, hast du mit 10, 11?
Ja.
Hast du Kishon
gelesen? 10, 11 habe ich Ephraim Kishon, die Satiren gelesen. Und ich bin heute noch sehr, sehr stolz drauf. Der Ephraim Kishon war einmal in München bei einer Lesung. Und meine Schwester hat damals in München gearbeitet. Und die hat das gewusst, dass ich so ein Fan bin. Die ist dann hingegangen. Und
einer der größten Humoristen, Satiriker.
Soweit ich weiß, 100 Millionen Auflage Bücher weltweit übersetzt und verkauft. Und ich habe ein Buch daheim gesammelt, die Werke, da steht drin, für Toni Ephraim Kishon, hat er unterschrieben.
Wow.
Ja, bin ich sehr stolz drauf.
Und du musst auch einen tollen oder mehrere tolle Deutschlehrer gehabt haben, die das gefördert haben, dein Talent und dein Faible für Literatur und für Schreiben.
Richtig. Sehr früh. Ja, richtig, mehrere tolle Deutschlehrer und vor allen Dingen mein Leistungskursleiter im Fraunhofer Gymnasium in Cham, der hat mich noch mehr animiert, mich mit so Sachen zu beschäftigen, mit Worten zu beschäftigen. Ich war immer schon einer, der auch die komplizierten Sachen gern gelesen hat. Also ich sage jetzt einmal Kafka oder sowas, wo andere gesagt haben, depressiver Schmarrn.
Aber das war ja cool damals. In den 70ern, Ende der 70er, war es eigentlich cool, auch noch Anfang der 80er, so Kafka zu lesen und solche Sachen.
Bei den ganz Intellektuellen, ja,
war es naja, cool. Ganz intellektuell bezeichnen, aber halt bei jedem, der ein bisschen gelesen hat.
Ja, also wir haben Zauberberg zum Beispiel gelesen im Leistungskurs. Ja. Also soweit ich weiß, die Begeisterung bei den Mitschülern war jetzt nicht so riesengroß über den Kafka, aber ich wollte immer schon wissen, warum hat der Mensch das so geschrieben? Auch die üblen Sachen, also böse Sachen. Zum Beispiel Politiker. Es gibt da die legendäre teuflische Reichstagsrede von Goebbels. Mhm. Auch sowas hat mich interessiert. Was kann man mit Worten
anrichten?
Was kann man kaputt machen?
Also, die Macht des Wortes.
Die Macht des Wortes. Und dann auch der Dialekt. Was kann man im Dialekt alles sagen? Also wir Bayern haben ja, andere wahrscheinlich auch, aber ich denke, wir Bayern, wir können schon sehr stolz sein auf den Dialekt, was wir alles sagen können. Zum Beispiel, wenn heute einer im Wirtshaus drin sitzt und es wird nicht viel geredet über ihm und dann geht er raus zu der Tür und dann ist er draußen und dann sagt einer vom Stammtisch zum anderen, er. Das klangt, das sind zwei Buchstaben, alles gesagt, der Depp.
Und wie fasziniert sind wir wieder bei den Deppen, gell? Ich meine, das ist ja deine Brot- und Butterbeschäftigung zu beobachten, oder?
Ja, das geht fast schon ins Voyeuristische. Ich bin ein unheimlich interessierter und begeisterter Beobachter. Ich sitze manchmal in der Oberpfalz und in Niederbayern leider selten unerkannt, aber ich sitze manchmal in einem Eckel und beobachte einfach Leute im Biergarten, im Wirtshaus, weil die größte und beste Satire aller Zeiten ist das Leben. Wirklich. Das ist ein Wahnsinn, was sie abspült. Kinder haben ein Segen, was Kinder teilweise sagen. Kelheim, weil wir heute schon über Kelheim geredet haben. Ich war in Kelheim, habe einen Auftritt gehabt und habe eine halbe Stunde Zeit gehabt, haben wir den Kaffee einen Cappuccino. Da bin ich in einen Café reingegangen, einen Cappuccino gekauft und am Nebentisch ist ein paar oder zwei Tische daneben ist ein Ehepaar gesessen mit einem kleinen Baum. Und der Baum hat mich auch angeschaut, ganz gestochen, hat mich immer so angeschaut. Und dann ist er umgekommen zu mir und hat gesagt, grüß Gott, sind Sie der Toni Lauerer? Und habe ich gesagt, ja, bin ich schon. Da ist also sein Papa hingegangen und hat gesagt, den gibt es fein in echt. Das konnte ein Erwachsener nie sagen, aber ein Kind.
Also du wusstest schon relativ früh, dass du was mit Schreiben machen wolltest, vielleicht sogar Schriftsteller werden wolltest. Stimmt es, dass du auch davon geträumt hast, dass du Superstar wirst?
Oh ja, wie jeder in der Pubertät.
Als Popstar, Rockstar? Oder?
Ja, sowas, die Richtung. Also die Musikstars meiner Kindheit waren Sweet, Slade, Status Quo, Susi Quattro, das war meine Zeit.
Beach Boys,
genau, California Girls oder I Can Hear Music. Das kann ich am Tag sehr wohl lernen, gefällt mir immer noch. Für mich hat das Lied einen Sound, ich weiß auch nicht. Also, und darum wollte ich auch Superstar werden. Aber dann aussehen war jetzt auch nicht der Burner, wenn man heute sagt, und meine Gedankenkenntnisse waren unter Null. Und darum haben wir gedacht, Superstar ist nichts. Aber
wie sahst du eigentlich aus in den 70ern? Ich meine, da war es ja wirklich wichtig, dass man cool aussah.
Ja, also im Nachhinein so richtig uncool, glaube ich, habe ich nicht ausgehört. Lange Haare habe ich gehabt, unglaublich, aber wahr. Ich habe wirklich lange Haare gehabt. Und Abiturzeit, ich habe 78 Abitur gemacht, da war bei uns sehr schick Kordjacken und Jeans. Und das habe ich auch vielen Gästen.
Kordjacken?
Kordjacken
und Jeans. Und die Jeans mit diesen ausgestellten
Dinger und der Hemd, wo der Krong oben bunt war. So kariert ein bisschen. Ja, bei City Rollers waren da so die Richtung. Also im Nachhinein ausgeschaut wie ein Volldeppen, aber damals hast du gedacht, du bist der Hund.
Ja, das ist das mit der Eigen- und Fremdwahrnehmung, wie sich das so über die Jahre verändert.
Genau, und die Hosen waren teilweise so eng, dass ich, wenn ich drüber rede, schon Schmerzen im mittleren Körperbereich habe.
Wurscht, Hauptsache
aber cool.
Beschissen ausgeschaut hat. Ja,
genau.
Dieser Deutschlehrer, den du angesprochen hast, war das der dann später auch enttäuscht war, dass du Standesbeamter geworden bist?
Ja, also du bist da top informiert. Ja, genau, ich habe den einmal getroffen. Jahre später noch einmal bedurren und dann hat er gesagt, oh, Toni, wie geht's so, was machst du? Und habe ich gesagt, ja, ich bin Beamter, ich bin Beamtenanwärter für gehobenen Dienst. Dann hat er gesagt, ach komm, es ist ja Perlen vor die Säue geworfen. Ja, war
echt?
Ja, dann war ich ein bisschen, wo man denkt, oh schade, jetzt ist er enttäuscht. Und wieder Jahre später, wo ich dann schon am Radio gekommen bin und in der Zeitung und auftreten bin und Bücher geschrieben habe, habe ich wieder einmal getroffen, habe ich gesagt, sind Sie jetzt zufrieden? Hat er gesagt, jetzt passt's.
Ich meine, Standesbeamter ist ein höchst ehrenwerter Beruf, ein spannender Beruf, ein toller Beruf, befriedigender Beruf wahrscheinlich auch, wenn man Menschen trauen kann. Aber war das eine Vernunftsentscheidung? Wenn man so solche Pläne hat wie du und so künstlerisch so ambitioniert ist, also warum dann Standesbeamter?
Der Standesbeamte ist eigentlich bloß eine Folge meiner Ausbildung. Der Standesbeamte war ja nicht, ich habe nicht Standesbeamter studiert.
Ja.
Genau, was bin ich? Diplomverwaltungswirt bin ich, gehobener, nicht technischer Beamter, also Diplomverwaltungswirt. Und im Gymnasium, im Kollegstufenzimmer, das wir oft missbraucht haben zum Schafkopfer, da ist ein Merkblatt gegangen, heute darf man sagen ein Flyer, Merkblatt gegangen vom bayerischen Innenministerium, der Freistaat Bayern sucht gehobene Beamte, Ausbildung ist ein Fachstudium und es gibt ab dem ersten Monat des Studiums 996 D-Mark. Weiß ich heute noch, das war der Betrag.
Ja, was eine Menge Geld war damals.
Dann haben wir gedacht, Toni, in absehbarer Zeit bist du dann Millionär. Also, das magst du. Und dann haben wir mich da beworben.
Rechnen konntest du schon immer gut.
Ja, genau. Matti war immer der Gnadenführer bei mir, genau. Deutsch war ich der King, Matti war ich der Depp. Und dann haben wir gedacht, also 996 Mark als Startgehalt. Ein Wahnsinn. Da kannst du einen Schafkopfer bis zum geht nicht mehr und sogar frech spülen.
Hast du wirklich so gedacht?
Ja,
also ehrlich. Das ist eine Menge Kohle.
Und wenn ich dann...
Ja,
12 mal
irgendwann mal
im Jahr haben wir gedacht, 12.000 Mark, das ist ja wirklich kurz nach dem Flick und nach dem Neckermann.
Wie kannst du das ausgeben? Niemals.
Genau, geht aber. Und dann haben wir mich da beworben und bin umgeworden und habe das gemacht. Habe aber natürlich damals schon gewusst, das mit der Schreiberei, das mache ich dann nebenbei. Weil mir hat es immer in die Finger gejuckt. Und das war ja schon so, dass ich in der Schule schon, bei der Abiturzeitung zum Beispiel und auch bei der Schülerzeitung haben sie immer schon, wenn sie lustige Sachen gebracht haben über Mitschüler oder Lehrer, hat es immer schon geheißen, das soll der Toni machen. Also ich habe schon gewusst, ich kann nicht aufhören damit, ich muss weiterspinnen.
Aber du hast schon damals das Image gehabt, der ist ein bisschen anders drauf, der ist ein bisschen crazy
in ja, the head. Schon, ja, stimmt. Also nehmen wir meinen Beutel, ich wollte immer oberbayerisch reden, Beutel hätte ich jetzt bald gesagt, nehmen wir meinen Beutel in der Abiturzeitung, wo ich dort bin mit Haar am Kopf, steht dort der Toni. Ein lichter, aber nicht ganz dichter Dichter. Mehr steht nicht dort. Und da weiß ich, wie meine Gassenkameraden und Kameradinnen gesehen haben. Also ganz sauber ist er nicht. Aber ich war da fast stolz drauf.
Kannst du in deiner Tätigkeit als Standesbeamter eigentlich deinem Humor freien Lauf lassen? Oder ist es dann doch für viele eine ernste Angelegenheit?
Also ich kann meinen Humor und meine positive Grundstimmung einarbeiten, aber ich kann auch, ich sag's immer die Brautpaare, Leute, ich hoffe, ihr seid's mir nicht besser. Ich möchte meine Trauensprache schon ein bisschen persönlich machen und ein bisschen locker und nicht so beamtenmäßig. Und dann sagen sie mir, manche sagen sogar, ja bitte, manche nicken dann. Aber dann sage ich gleich im zweiten Halbsatz, ein Gaudi wird's nicht, Leute, das sage ich auch. Wir machen jetzt gerade eine Amtshandlung. Aber ich kann natürlich schon ein bisschen launig daherreden und ein bisschen versuchen, dass er ein bisschen humorvoll ist und nicht so beamtenmäßig, muss ja nicht sein.
Bist du kein bisschen zum Zyniker geworden durch diese Tätigkeit, weil die Erfahrung lehrt ja, dass nicht jede geschlossene Ehe ein Leben lang hält.
Das stimmt.
Wie viele von den 2000 Paaren sind noch zusammen, weißt du das, die du getraut hast?
Also meine allererste Ehe war ein guter Kumpel von mir, der ist gleich mal in Binsen gegangen. Ich hätte mir eigentlich schon vorgenommen, die ich verheirate, die bleiben alle zusammen. Natürlich,
aber naja.
Stimmt natürlich nicht. Also ja, so ganz grob haben wir es einmal durchgerechnet, tatsächlich ein Drittel derer, die ich getraut habe, haben schon geschieden.
Aber das geht ja sogar.
Das
heißt ja, zwei Drittel sind noch zusammen.
Genau.
Wie auch immer, wie glücklich.
Genau,
wie auch immer. Zufrieden.
Genau.
88 hast du angefangen als Standesbeamter, stimmt das?
Richtig, 1.12.88.
Ja. Und noch wesentlich länger stehst du auf der Bühne. Der erste Auftritt, ich habe es mal aufgeschrieben, 14.10.81. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, in Regensburg im Altstadtcafé. Weißt du noch, vor wie vielen Zuschauern?
Ich kann mich noch erinnern, weil das war für mich schon, ich sage mal, eine Wendemarke in meinem Leben, dass ich dann Discovery dann doch intensiver betreibe und nicht bloß aus Gaudi. Ich bin im Freundeskreis schon öfter auftreten, habe meine Gags gemacht und habe Geschichten erzählt. Und wenn dann noch einer Geburtstag gehabt hat, vor den Kumpel, habe ich ein lustiges Gedicht geschrieben und haben meine Freund gesagt, du musst einmal öffentlich auftreten, das ist auch gut, was du machst, da lachen doch die Leute. Und wie ist der Oberpfälzer? Du weißt es, bescheiden, brav. demütig. Da habe ich gesagt, ach Spitze, vor fremde Leute, nein, das kann ich nicht. Das interessiert doch kein Menschen, mein Schmarrn. Dann haben die ohne mein Wissen in Regensburg im Altstadtcafé, hat das geheißen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, den Wirt gefragt, da war so eine kleine Bühne. Wir kennen einen, der erzählt lustige Geschichten, darf der bei dir auftreten? Dann hat der Wirt gesagt, wenn der nichts kostet, dann soll er kommen. Dann haben sie gesagt, du darfst nichts kosten.
Aber keine Gage gekriegt.
Nichts. Genau.
Nicht mal ein Freibier.
Drei Weißbier habe ich.
Drei Weißbier.
Ja. Und da habe ich gesagt, ich bring euch um. Satz, er spinnt doch. Ich konnte jetzt nicht in Regensburg, in der Millionenmetropole Regensburg, auftreten mit meinen Geschichten. Und da waren da 49 Gäste, für mich damals ein Millionenpublikum, völlig ungewohnt. Und nicht jetzt eine Tante und der Onkel und Stammtischbrüder, fremde
wahnsinnig
Leute.
Wahnsinnig viel.
Ja, und dann habe ich da meine Geschichte erzählt vom Hosenkäfer, weil ich so warm bin, passt mir keine Hosen. Das war ja eine meiner Urgeschichten. Und vom Casanova, der am Tanz nur Körbe kriegt und sonst nichts. Auch meine Lebensgeschichte. Und dann haben die gelacht, die Leute. Also unglaublich, aber das gibt es ja nicht. Ist es wirklich so lustig, was ich sage?
Das Blut geleckt.
Dann, genau, so.
So ging das alles los. Und diese Geschichten wurden zu Büchern. Und ich habe gelesen, ich konnte es kaum glauben, Gesamtauflage inzwischen über 1 Million.
Ich konnte es auch kaum glauben, aber es ist so, ja.
Wow.
Wow, genau.
Da gibt es nicht so viele, die das von sich sagen können.
Nein.
Ganz wenige.
Ganz wenige, ja. Das ist, ich sage, ich habe es heute schon mal gesagt, manchmal denke ich, irgendwann werde ich wach und dann hat es doch nicht gestimmt, dann habe ich es geträumt. Aber es scheint wahr zu sein, dass es so läuft. Ja, es, mich freut das total. Und weißt, wenn du dann Fanpost kriegst für junge Leute, voriges Mal haben zwei Mädchen geschrieben, wir sind 12 Jahre alt, Namen weiß ich jetzt auch nicht mehr, Yvonne, glaube ich, hat da nicht geheißen. Wir haben gerade Mathe und lesen dein Buch. Die war aus Tirschenreit, glaube ich, also aus der nördlichen Oberpfalz.
Und dieses Bild, das gerade in meinem Kopf entsteht. 12-jährige Mädels, die unter der Bank in der Schule während der Mathestunde deine Bücher oder genau, eins deiner Bücher lesen. Ja. Großartig.
Und es ist so lustig und bitte schreib noch mehr. Schöne Grüße von uns beiden. Und da geht mir das Herz auf. Also sowas freut mich total. Und denke mal, also scheinbar ist gar nicht so schlecht, was ich mache. Also man selber ist ja immer sein größter Kritiker. Wenn ich ein neues Bühnenprogramm schreibe, beim Schreiben bin ich manchmal mordsbegeistert und denke mir, jawohl, das ist eine gute Idee. Und dann ist das Programm fertig und dann sitze ich auf meinem Radl um im Keller und sage es laut vor mich hin, mein neues Bühnenprogramm. Mhm. Und dann denke ich mir, bruh.
Ist deine Frau nicht deine erste Hörerin, Zuschauerin?
Bei Einzelgags vielleicht, aber das Programm, nein, ist es nicht. Nein, das muss ich selber laut hören. Ich muss mich hören, ich sitze am Radl um und höre mir das dann an. Und während dem Reden kann er mich dann verbessern noch und dann mache ich wieder eine Notiz, das kann man noch ausfeilen und das kann man streichen. Aber das ist ganz komisch, wenn du dann das erste Mal das laut sagst, das dauert dann 2,5 Stunden vielleicht, dann denkst du, boah, ich glaube, das ist doch ein Schmarrn. Aber ich habe dann mit Kollegen geredet, das denkt sich jeder.
Na, klar. Na, wenn dieser Selbstzweifel nicht mehr da wäre oder nicht mehr da ist, dann kannst du, glaube ich, aufhören. Wenn du denkst, du bist der Größte von allen, dann ist schon Anfang vom Ende.
Ja, das hat einmal ein sehr großer Kollege von mir gesagt. In dem Moment, wo du glaubst, du bist der Beste, bist du es nicht mehr. Ist was dran, stimmt.
Ja. Die Bayern 1-Klasse, die du ja auch jahrzehntelang gemacht hast.
Unglaubliche 23 Jahre.
Wahnsinn, weißt du, wie viele Episoden das waren insgesamt?
Pro Woche 5, also 220 Werktage hat es ja, mal 23. Um Gottes Willen, das ist einer 45.000 grobe ja, Richtung.
Fast 50.000.
Ein Wahnsinn.
Krass.
Ein Wahnsinn.
Ja, ich meine, das hat natürlich auch zu deiner Popularität maßgeblich beigetragen.
Ja.
Und inzwischen bist du ja der meistverkaufte Autor in ganz Ostbayern.
Bin ich, ja. Es ist
also, noch ein, wie sagt man, Superlativ.
Ja.
Das fällt mir ein, das Wort.
Was du gerade gesagt hast, Bayern 1, Klasse, ich habe das auch nicht geahnt, wie berühmt dich Bayern 1 macht. Das habe ich nicht geahnt. Vor allem meine Stimme, weil die kennen sie auf dem Radio und du glaubst es nicht, wie oft mir das passiert, heute natürlich auch noch. Da bist du irgendwo am Einkaufen in Ringspur oder in Amberg oder irgendwo oder sitzt im Wirtshaus und redest und dann sagen Leute hinter dir, Entschuldigung, sind Sie der Toni Laura?
Mhm.
Ach so, ja, die stimmen. Die kennen das alle von Bayern 1, ne? Das möchtest du nicht glauben. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so eine unverwechselbare Stimme habe.
Absolut, das auf jeden Fall. Und das Schöne ist ja, wenn man so stimmbekannt ist, dann kann man trotzdem relativ unerkannt durch die Weltgeschichte laufen und die Menschen beobachten. Das muss der tun.
So ist es.
Ich wollte dich vorhin noch fragen, in dem Zusammenhang mit, dass dich auch Deppen inspirieren. Hast du das Gefühl, es werden mehr?
Ja. Also du musst jetzt ganz brutal sagen, ja, ich habe das Gefühl, es werden mehr. Und was glaubst du, wie oft wir im Freundes- und Kollegenkreis über das Thema reden? Weil das ist keine Einzelmeinung von mir, das sehen viele so. Also Corona hat was mit den Menschen gemacht und zwar was Negatives. Also das stellen wir fest. Nicht mit allen, aber die Leute sind grundsätzlich einmal überkritischer geworden, aggressiver teilweise geworden, unzufriedener geworden und auch dümmer. Also habe ich den Eindruck.
Das gleiche habe ich festgestellt, aber ich würde es anders sehen. Ich glaube nicht, dass es mehr Deppen gibt, sondern dass es nur bei mehr Deppen zum Vorschein kommt, die es vorher vielleicht noch besser verborgen haben.
Ausgebrochen ist, ja, das, ja, stimmt.
Oder?
Ja, genau. Also was diese Hyperskepsis, was dann ändert natürlich in der Reichsbürgerszene und in der Querdenkerszene, diese Überskepsis, die war vielleicht schon irgendwo drin im Kopf oder in der Seele, aber Corona hat es zum Ausbruch gebracht, ja, sage ich also.
Aber inwiefern inspirieren dich solche Leute, von denen es ja Gott sei Dank trotzdem nur relativ wenige gibt für deine Programme?
Sehr, sehr. Ich versuche halt das möglichst, liebenswürdig ist jetzt vielleicht ein bisschen zu positiv ausgedrückt, aber möglichst neutral zu verpacken.
Du bist ja nicht wirklich böse.
Nein. Kann ich nicht, also wer mich kennt privat, ich kann nicht böse sein, ich kann auch nicht streiten, das kann ich nicht, muss auch nicht sein. Aber ich bin schon einer, der gern Menschen den Spiegel vorhält. Mir selber natürlich auch, aber ich bin schon einer, der gern Menschen den Spiegel vorhält, wie mein ganz, 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 ganz großes Vorbild Gerhard Polt, das für mich immer noch ein Genie ist, was das betrifft und der das wahnsinnig toll verpacken kann, viel besser als ich. Aber ich möchte schon, dass die Leute zwar lachen, das gefällt mir, aber wenn die Frau in Schminke runterläuft, das ist für mich ein Erfolgserlebnis. Aber dass, wenn sie heimgingen, dann doch sagen, also eigentlich hat er recht, der Laura. Das würde mich freuen, wenn sie so denken würden.
Und du bist ein Menschenfreund geblieben über all die Jahre und du bist ein echter Duselbauer, wie man sagt in der Oberpfalz. Was sind denn die Werte, die du deinen Kindern, die sind ja auch schon groß, jetzt mitgegeben hast? Was war dir da wichtig als
Papa? Ich hoffe, dass ich ihnen mitgegeben habe, Gelassenheit. Ich glaube aber auch, dass ich das habe. Wenn ich es anschaue, meine beiden, die stehen sehr, sehr bodenständig und selbstbewusst im Leben und nehmen nicht jetzt alles so tragisch, was passiert. Dass sie beide gut gebildet sind und dass sie beide beruflich erfolgreich sind, das verdanken sie meiner Frau, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Die hat sich da sehr, sehr engagiert. Ist ja klar, ich war ja nie daheim, wenn du Kabarettist bist. Also tagsüber im Büro und am Wochenende auf irgendwelchen Bühnen. Aber die Gelassenheit und die Toleranz, also ich tue mich schwer mit dem Wort, aber ich hasse intolerante Menschen. Also wirklich, ich kann da narrisch werden. Wenn irgendeiner schimpft, weil
oder
grüne Haare hat, ich sage immer, solange jemand mich persönlich nicht schädigt, kann der machen, was er will. Dann mosere ich doch nicht rum. Aber es gibt da Leute, die beschweren sich ja über alles. Es gibt Leute, die beschweren sich, weil der Nachbar im Garten blaue Blumen hat und rote werden besser. Also da machen wir manchmal schon einen Kopf lang, wenn wir mich fragen.
Aber das Schöne daran ist ja, dass aus genau diesen Geschichten dann deine Programme entstehen und deine Bücher.
Ich bin diesen Menschen sehr dankbar, weil die liefern mir Munition. Und wenn du dann nur Geld verdienst mit so Sachen, dann ist Dankbarkeit riesig.
Und es können ja auch nicht alle so entspannt sein wie du oder wie die Beach Boys. Und ich würde gerne, wenn du Lust hast, würde ich gerne für dich jetzt die Beach Boys spielen. I Can Hear Music.
Ah, da tust du mir ein. Da hast du mir wirklich einen ganz krassen gefallen. I Can Hear Music, the sound of city baby seems to disappear. Ich kenne einen Text auswendig.
Wenn du das hörst, wo bist du da gerade?
Da bin ich, weißt du, wo ich heute tagsüber war? Im Englischen Garten. Ich war in München beruflich einmal ein paar Jahre lang. Monopterus, chinesischer Turm, das habe ich mir alles wiederum angeschaut, wie ich meine Jugend da war. Da war ich damals 25, wie ich in München war, oder 23. Und da bin ich dann. Also ein schöner, warmer Sommertag. Noch rauchend, ich habe aufgehört, noch rauchend, ein Weißbedurten. Da flacke irgendwo da oben bei Monopterus ein paar Kumpeln rundum, vielleicht der Leberkässemmel noch da, Augen zu und es ist ein wunderschönes Wetter und dann höre ich Musik. Und der Sound of City, Baby, das ist München, die City, da hörst du nichts im Englischen Garten. Vögel haben gezwitschert, wie ich heute Nachmittag dort war. Also da bin ich dann tiefenentspannt.
Toni, großes Vergnügen, dass du da bist. Herzlichen Dank.
Ich danke euch für die Einladung.
Alles Gute, bleib gesund.
Und Dito.
Bis ganz bald.
Bis ganz bald, Thorsten. Servus.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.